Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 5. August um insgesamt 15 Uhr und satten 6 Sekunden. Hier ist das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen.
Und Schönheit und Gesundheit.
Mit Bundesberger Tim.
Und Bundesberger Frank.
Auf 90,2.
Und natürlich sehr beliebt im Internet, der Stream.
Loro.de.
Der Tanzsee mit Berger und Berger.
In der ersten Stunde mit zum Beispiel in New York gibt es jetzt in einem Supermarkt ein Männerregal.
Endlich, das Rätsel der tiefen Elefantentöne wurde geklärt.
Und dann wollen wir nochmal herauskriegen, warum Männer höhere Überlebenschancen bei Schiffsunglücken haben.
Das alles und viel mehr hier im Tanztee mit Bundesberger Tim.
Und Bundesberger Frank, um das nochmal zu wiederholen, nicht Herr Berger, ja?
Ist einprägsam.
Ist heute der Tag der Wiederholung?
Ich wiederhole das.
Auf Monsters and Men, King and Lionheart im Tanztee, 15.10 Uhr und insgesamt 52 Sekunden. Irgendeiner hat da dazwischen gebrüllt eben. Ne? Wo kommt der denn her?
Aus dem Off, aus dem Tiefen der Sound-Collagen-Universums-Ozeane.
Herr Berger, wenn Sie sich wünschen könnten, dass es ein Regal gibt für Sie im Supermarkt, was müsste da alles drinstehen?
Erstmal müsste es gut erreichbar sein, dieses Regal. Und ja. Es sollte nicht schräg sein. Ich hasse es, wenn ich in diesen ollen Supermarkt reingehe und die Regale sind schräg angeordnet. Da muss man riesige Umwege fahren. Mhm. Und vor allen Dingen, ich würde es gern mal sortenmäßig sortiert haben und nicht nach Marken. Das ist so ähnlich im Kaufhaus. Sie wollen eine Hose kaufen und Sie müssen erstmal alle Marken durch. Aber warum sind die Hosen nicht an einer Reihe hintereinander weg? Da könnte man das schön ablaufen und muss nicht wieder vor und zurück.
Nee, Herr Berger, ich meinte eigentlich nicht, wie so ein Regal aussehen soll, ob es nun schräg ist oder gerade, sondern Sie können sich wünschen, im Supermarkt gibt es ein Regal. Was muss da drin sein?
Ein Regal? Sie meinen jetzt die ukrainische Methode?
Nein, es gibt da ein Regal für Sie ganz alleine. Was soll da drin sein? Habe ich heute irgendwie, bin ich schwer verständlich heute?
Für mich immer.
Spreche ich ukrainisch?
Noch nicht, aber was wäre denn in einem ukrainischen Regal? Fisch nehme ich an.
Herr Berger, was bitte ist in einem Regal, was Sie, was Ihr Herz höher hüpfen lässt?
Sie sagen jetzt aber auch nicht, handelt es sich um ein US-amerikanisches Regal oder um ein ukrainisches? Ich denke, da sollten Sie schon ein bisschen spezieller fragen. Denn ein US-amerikanisches Regal ist viel länger, viel breiter und viel größer.
Herr Berger, das ist schon klar, dass Sie da jetzt größenwahnsinnig werden, aber Sie haben ein ganz kleines, feines Regal, passen 7 Produkte rein, Herr Berger.
Was, 7?
Ja, was muss da drin stehen, damit Sie sagen, das hat sich für mich gelohnt, die anderen Regale im Supermarkt brauche ich alle gar nicht. Ich glaube, jetzt hat das verstanden.
Schokolade?
Oh ja, top Antwort schon mal so.
Als,
ne? Für Sie, ja, ja.
Wieso? Was ist denn, jetzt sind Sie dran. Jetzt sagen Sie doch mal.
Nein.
Wir gehen jetzt nicht von einem Regal aus, das in Siam steht, sondern ein Regal jetzt hier in der KTV.
Ja, da muss Katzenfutter muss drin sein.
Katzenfutter. Ja, gut, jetzt darf ich wieder. Ich wünsche mir Apfelbäume.
Apfelbäume.
Mhm. Mit vielen Äpfeln da dran.
Herr Berger, es geht jetzt darum, soll da auch Bier drin stehen?
Nicht unbedingt, man kann ja auch Apple, also
gut,
selber.
Herr Berger, Sie trinken kein Bier. New York gibt es jetzt in einem Supermarkt ein Männerregal.
Ich dachte, wir spielen das jetzt weiterhin.
Nee, das reicht.
Das reicht Ihnen
schon. Ja, bevor Sie jetzt hier noch sonst was aufzählen, Ihre kaputten Socken.
Die kaufe ich doch nicht, die verkaufe ich. Natürlich, in Ihrem Regal sind meine kaputten Socken.
Das verstehe ich jetzt
nicht. Sind Sie noch weil das ein, wie nennt man das, wenn man Fan von einem Gläubigen ist und man, eine Reliquie ist das. Und das ist eine Reliquie des armen Tim, der sein Geld nicht aufheben konnte.
Oh.
Kennen Sie diese Reliquie?
Nee.
Das ist ganz einfach, das ist halt ein Loch in der Socke und das Geld, das rieselt ja immer wieder durch.
Oh,
aber Sie
das ist ja traurig.
Ja, das ist leider so, der Tim ist auch nicht der Schlauste, so wie bei Hans im Glück. Und diese Reliquie können Sie sich aber gerne in Ihren Schrein zu meinen Fotos.
Aha.
Haben Sie die Kerzen eigentlich ausgemacht?
Nein. Bier, Kondome, Chips, Rasierklingen, Grillsoßen, wie nervig, wenn all diese Sachen im Supermarkt erst mühsam zusammengesucht werden müssen. In New York hat jetzt ein Laden, Lebensmittelladen, das erste Männerregal der Stadt eingerichtet, wie die Westside Market Dingens New York City stolz verkündet. Ist eine Zeitung, nehme ich mal an.
Und von allem nur eine Sorte, ja? Also nicht 10 Joghurt, sondern nur ein Joghurt. Essen Männerjoghurt? Ich bin ja mehr so der Quark-Fan. Vielleicht kann man
dann wirklich noch ein bisschen wählen, ne?
Wählen? Indem man sich den Joghurt selber herstellt. Ist ganz einfach, 40 Grad.
Und das Ganze ist direkt am Eingang gleich nebeneinander. Es gibt alles, was man braucht, sagt der Manager des Supermarkts, Ian Joskowitz, der New York Post. Wie sagen Sie das denn jetzt? Achso, der Laden heißt so. Mhm, das ist die Zeitung, New York Post. Jetzt haben wir es.
Ja, hätte ja auch umgekehrt sein können. Mhm. Die berühmte Joskowitz-Zeitung.
Wenn ein Mann zum Beispiel mit seinen Freunden zu Hause Sport schauen will, muss er nur hier stehen und braucht sich keinen halben Meter zu bewegen. Das versteht, was? Wenn ein Mann zum Beispiel mit seinen Freunden zu Hause Sport schauen will, muss er nur hier stehen und braucht sich keinen halben Meter bewegen.
Sie haben zitiert eben gerade.
Ja. Das sagt der Herr Joskowitz.
Ich würde mir zum Beispiel...
Ich denke, es ist im Supermarkt und das ist ein Regal und wieso gucken die denn jetzt Sport?
Tja, das sind so verführende Aussagen, das ist wahrscheinlich doch für Frauen.
Ich verstehe das nicht.
Wenn Sie das nicht verstehen, dann ist es nicht die Zielgruppe.
Dann bin ich nicht mit gemeint.
Vielleicht gibt es Fahrbahn...
Können wir das nochmal...
Gibt es Fahrbahnmarkierungen?
Nein, Herr Berger, ich möchte das jetzt nochmal, diesen Satz nochmal auseinandernehmen.
Nein, lesen Sie doch einfach den Nachfolgenden.
Wenn ein Mann zum Beispiel mit seinem Freunden zu Hause Sport schauen will...
Es würde Ihnen helfen, wenn Sie den Satz danach lesen.
Muss er nur hier stehen und braucht sich keinen halben Meter zu bewegen. Verstehen Sie das?
Ich habe früher die Mathe-Sachaufgaben nicht verstanden. Aber wenn ich den nachfolgenden Satz danach auch gelesen habe, dann hat sich vielleicht der Vorfolgende
erklärt.
Die
Idee sei den Supermarktbesitzern gekommen, weil Studien zufolge immer mehr US-Männer den Einkauf erledigen. Aber was hat denn das mit dem Zuhause sitzen und Sport zu tun?
Gibt es ein erklärendes Foto? Es kann ja sein, dass es im Supermarkt ein
Tja, die Band heißt Karl Huhn, also vielleicht wird es anders ausgesprochen, aber es klingt wie Karl Huhn. Der Song heißt Thrown to the Universe, also irgendwie ins Universum reingeschmissen. Kann ja sein, dass bei der Olympiade irgendwie irgendeiner was weggeschmissen hat und das so weit, so doll, dass das jetzt im Universum rumherfliegt. Und das war Karl Huhn.
In meinem Universum fliegt auch ein Luftschloss, und zwar das Luftschloss, das auf diesen drei Bohnen sich herum wabert. Die werden in die Erde gesetzt, und ich habe auch eine Übersetzungsfrage. Heißt das eigentlich Hans mit den drei Bohnen oder heißt es Jack mit den drei Bohnen? Ich bin mir da nicht mehr so sicher.
Wovon reden Sie?
Also da wachsen noch diese Bohnen, die werden in die Erde gesteckt.
Ja.
Hans oder Jack bekommt diese und dann ist
Ich kenne Hans und Jack nicht.
Kennen Sie dieses Märchen, wo dann das Luftschloss in diesem Universum und da ist dieser Riese, der die goldene Gans, nein, die Gans mit den goldenen Eiern?
Was?
Also mich interessiert auch nicht die Gans, sondern eigentlich vielmehr die Bohne, die da jetzt hochwächst, denn...
Nicht die Bohne.
Nein, also es geht hier auch nicht um die Weinbrandbohne, also es geht tatsächlich um die, also die Bohnen an sich, also es ist so, eine eingeschleppte Krankheit bedroht heimische Bohnen. Und auch unsere heimischen Bohnen. Und diese heimischen Bohnen wurden in Thüringen gefunden von zwei Biologinnen der Uni Jena. Und sie haben dort, sie haben im Fachmagazin Journal of Phytopathologie darüber berichtet.
Phytopathologie?
Ja, ist hier ein Begriff, oder?
Nee.
Sie sind doch auch ein Mensch, der ab und zu mal eine Bohne zu sich nimmt und nascht.
Eine Bohne?
Ja, oder
eine Kaffeebohne.
Zum Beispiel oder eine. Aber hier dreht sich's um die Bohnen, die schon Bud Spencer und Terence Hill aus Bratpfannen gegessen haben. Und die einheimische Bohne ist bedroht. Nicht nur die Sojabohne, sondern auch die anderen Bohnen.
Ach.
Also die Bohnen, die gefunden wurden, die wurden alle vernichtet, weil sie von dieser Bakterie besetzt wurden. Das Gefährliche an dieser Bakterie ist, sie ist nicht alleine. Sie hat noch einen Freund mitgebracht. Also stellen Sie vor, Sie sitzen zu Hause auf der Couch und da kommt ein Freund und säuft Ihnen das Bier aus dem Kühlschrank.
Mhm,
und dann kommt noch ein anderer Freund und schläft in Ihrer Wanne ein.
Mhm.
Das ist so und dann ist die Wohnung ja erstmal versaut.
Ja.
Kein Bier, man kann sich nicht baden.
Nee.
Und aus und vorbei.
Mhm. Und die Bohne?
Die Bohne, die bedroht, die wird immer noch bedroht durch das Bakterium Pseudomonas Syrinagal und auch durch das Bakterium Cotobacterium flaccum faciens.
Ja, schlimm.
Ja, und
haben Sie jetzt Befürchtungen, dass jetzt morgen keine Bohne mehr auf dem Teller liegt?
Keine heimische, also zumindest keine thüringische Bohne. Wenn sich das, also es wurde entdeckt und die Biologinnen meinen, das Saatgut sei, also der Erreger, also der diese Bohnenpflanzen kaputt macht, der sei eingeschleppt worden. Ja, wie damals, ja, ja. Wir kennen diese alte Strategie, der Käfer, der so gerne Kartoffeln nascht oder vielmehr die Pflanze beackert.
Der Kartoffelkäfer, nehme ich mal an.
Ja, ich warte noch darauf, dass die Thüringer sagen, die US-Amerikaner haben diesen Erreger eingeschleppt. Aber die Biologinnen aus Jena sagen, dass dieser sogenannte Tanzbot-Diase-Erreger sehr unangenehm ist.
Ach, naja, also ne, so fein kann er ja nicht sein, wenn er jetzt die Bohne crasht.
Absolut, die geht ganz langsam ein, die Bohne. Kannst du gießen, wie sie wollen,
ja,
und weg und aus.
Gibt es jetzt irgendwelche ganz natürliche Abwehrmechanismen, die ich jetzt für mich jetzt zu Hause, wenn ich jetzt zu Hause ne, bin, muss ich mich jetzt da jetzt irgendwie besonders schützen?
Ein Gegenmittel gibt es nicht, sagt Ulrike Sammer.
Oha.
Das ist eine von den Biologinnen, ja. Und die Pflanze geht ganz langsam. Ich denke schon, dass das eine Bedrohung ist. Viele Menschen wissen, dass wir ein ausgezeichnetes Bohnenwetter haben, reichlich Regen und ab und zu Sonne. Dann kann man schon mal hochranken und sich umwickeln lassen. Das heißt wahrscheinlich, dass der deutsche Bohnenpreis ins Maßlose nach oben.
Das wird nach, wie die Bohne nach oben schießen, so, ja?
Ich denke auch, die ganzen Sicherungsquellen für einen atomaren Zusammenstoß sind ja schon aufgegessen worden. Mhm. Es gab ja so geheime Bohnenvorräte der BRD.
Ja.
Von der DDR weiß ich nicht. Also ob die, vielleicht haben die mehr an Erbsen gemacht.
Gab es das wirklich? Bohnenvorräte, ja?
Ja, riesige geheime Lagerhallen.
Aber da waren nicht nur Bohnen drin.
Vielleicht auch Schokolade, ich weiß gar nicht, vielleicht die sieben wichtigen Dinge, die wichtig sein sollten für einen Mann.
Es kann zum Überleben vor allem.
Ja.
Denn Männer haben höhere Überlebenschancen, wenn sie mit einem Schiff untergehen, als Frauen und als Kinder. Das kommt nach dem nächsten Lied hier.
Weil sie länger die Luft anhalten.
Ich weiß auch nicht, vielleicht drängeln sie die anderen raus aus dem Rettungsboot oder so, ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich erfahren.
Die dienen als Boje, die sind ja natürlich dicker. Naja, da sind viele Thesen erlaubt.
Herr Berger, Musik im Tanztee. Youngblood heißt der Song The Naked and Famous. 15 Uhr, 34 und 40 Sekunden. Thies Ullmann featuring Casper und Jay-Z singt uns ein Lied. Herr Berger, 15:43 Uhr und insgesamt 7 Sekunden, wenn Sie untergehen mit der Titanic, was würden Sie als erstes tun?
Ich würde die Fahne der Queen in den Eisberg rammen und sagen, diese Insel gehört im Namen der Queen Victoria vielleicht.
Und dann würden Sie damit untergehen mit dem Ganzen und hinterher Sir Tim heißen?
Ja, weil ich der Erste bin, der dieses Eiland entdeckt hat.
Ja, ja. Bei Schiffsunglücken haben Männer einer Studie zufolge bessere Chancen zu überleben als Frauen und Kinder. Die Regel, Frauen und Kinder zuerst, sei nur in Ausnahmen eingehalten worden, erklärte eine Forschergruppe der schwedischen Universität Uppsala.
Ja. Das haben wir ja kennengelernt. Vor Italien war doch das letzte Kreuzfahrtunglück, oder?
Kapitän ich hab hier zuerst. Ja, Costa Concordia, ne?
Ja.
Der Kapitän musste weg. Ja, das zählt dann alles nichts, ne? So nach dem Motto. Die haben 18 historische Schiffsunglücke untersucht und da haben die Überlebenschancen von Männern, Frauen und Kindern verglichen. Demnach war die Chance von Männern zu überleben doppelt so hoch wie die von Frauen, während Kinder noch schlechter abschnitten.
Ach Gott.
Da zählt es dann wohl hier, der Stärkere sitzt im Boot.
Gar keine Überlebensromantik, also.
Nee, das ist nicht so wie im Film.
Haben Sie den Film geguckt? Sie wissen, den mit. Den
Titanic?
Ja, der, wo.
Natürlich nicht.
Den, natürlich haben Sie den geguckt.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Jede Frau hat ihren Mann dorthin geschliffen, wissen bis er Sie, total geschleift war.
Es ist total unspannend. Man geht in diesen Film und weiß, dass das Ding zum Schluss untergeht. Das ist doch das Langweiligste, was einem passieren kann.
Aber da gibt es wunderbare Aufnahmen vom Maschinenraum. Diese riesigen Dampfkolben.
Jetzt erzählen Sie mir nicht, dass sie da abgehen bei.
Nein, nee. Da geht mir. Ich bin auch nicht von irgendeinem neuen Jaguar beeindruckt, der 1 Million Euro kostet. Ich weiß aber von einem Problem. Und zwar das Problem DiCaprio im Wasser. Und wie heißt die Olle nochmal, die auf der Planke war?
Die hieß Kate.
Kate. Also wenn Kate da so vor sich hin liegt.
Ja.
Dieses Syndrom, dieses Liegen und Siechen wurde nochmal von Künstlern aufgegriffen und die haben das Brett originalgetreu aufgebaut und haben herausgefunden, sie hätten beide überleben können. Die Planke hätte beide tragen können. Das ist
physikalisch
ganz schlecht umgesetzt worden im Film. Ja, aber gut, ich bin jetzt auch kein Mensch, der Filme durchforstet nach physikalischen Fehlern.
Eben, also ein Schauspieler ist auch kein Nobelpreisträger. Ne?
Ja, und ich erfreue mich ja an Trickfilmen wie heißt dieses, Miep Miep und Karl der Kojote und diese schnellen...
Miep Miep?
Ja, und da, wo der Felsen dann 3 Sekunden später runterfällt.
Ah ja, ja, wo man noch in der Luft noch die...
Karl der Kojote, ja, der wird ja immer bestraft.
Wo man in der Luft noch die Bewegung mit den Füßen macht und dann merkt man, jetzt geht's abwärts, ja, Stunden später.
Und so ein Mensch, der davon begeistert ist, der wird sich ja wohl nicht lange mit der Hinsichten von irgendeiner Kette...
Allein beim Untergang der Titanic 1912 im Atlantik und der Birkenhead 1852 im Indischen Ozean hätten prozentual mehr Frauen und Kinder überlebt als Männer. Allein da. Aha. Im Fall Titanic überlebten 70% der Frauen und Kinder gegenüber nur 20 der Männer. Dies sei vor allem der Anweisung des Kapitäns zu verdanken gewesen, der Frauen und Kinder den Vorrang gegeben hatte, erklärten Forscher Michael Lindra und Oskar Eriksson. In der Regel würde die Besatzung aber vor allem versuchen, ihr eigenes Leben zu retten. Der Fall des italienischen Kapitäns des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia, der Anfang des Jahres das Schiff verließ, lange bevor alle 4200 an Bord in Sicherheit waren, soll keine Ausnahme sein.
Ja.
Ja, nee.
Und?
Ja, nee.
Und was würden Sie machen?
Ja, gucken, ne?
Man weiß es nicht.
Ja, ich denke mal, da würde man auch schon gucken, wo der Platz im Boot ist, ne?
Ich habe einen Film gesehen, dessen Namen ich nicht mehr weiß, oder deren. Hm. Dessen der.
Also ich würde auf keinen Fall nicht die Fahne nehmen und den Eis rammen. Nee, das würde ich nicht machen.
Und die Beine, ein Pärchen im Flugzeug und es rüttelt und schüttelt ein bisschen und man denkt, okay, jetzt Sinkflug, jetzt stürzt gleich das Flugzeug ab. Es war aber mehr so eine Stiftung Warentestsache, wird dieses Pärchen weiterhin bestehen können oder nicht. Die Luftmasken schreddern auf die Leute runter und er greift gierig nach der Maske und stößt dabei seine Frau ein wenig um, so ganz leichtes K.O.
Mhm.
Das sorgt nachher, das Flugzeug überlebt, die Insassen auch, für Stress in der Beziehung.
Ja,
hinterher. Aber er hat sich ja eigentlich natürlich verhalten.
Ja, wenn sie beide überleben, ist natürlich doof dann. Ne? Und hinterher, dich wollte ich gar nicht mitnehmen.
Gab es erstmal Diskussion.
Ja.
Dabei hat er sich ja nur an seine, also es waren ja seine inneren Werte, sein Überlebenswille.
Bei den untersuchten Unglücken hätten die Besatzungsmitglieder eine höhere Überlebenschance als die Passagiere. Immerhin gingen aber 9 von 16 Kapitänen mit ihrem Schiff unter.
Jetzt U-Boot-Kapitäne, oder
nee,
was?
Nee, richtig.
Damals, ja. 1943.
Die Titanic war kein U-Boot.
Stimmt. Hm? Erst später.
Ja.
Hm. Wie ist denn das, wenn, also diese ganzen Kapitäne zählen ja nur jetzt von Luxusdampfern, oder sind auch andere angesagt?
Ich weiß nicht, wie es bei Kriegsschiffen ist. Hier geht es um Schiffsunglücke, wo Passagiere und, wie heißen die Dinger? Ja, Besatzungsmenschen. Leute, daran. Ja.
Hier war jemand aus der Kinderredaktion und ich erinnere mich an einen heftigen Satz. Er sagte, er hätte etwas vergessen.
Ja.
Und der Berger, Sie sagten, ich habe Schokolade. Ungefähr 2 Sekunden vorher.
Mhm.
Und ich weiß, ich habe dieses Kind sofort giftig angegriffen.
Mhm, ja.
Und für uns beide natürlich, das wissen wir beide, dass ich das für uns beide getan habe.
Ja, ja. Die Schokolade gehört hier nicht.
Genau.
Ja, Herr Berger, ich
ganz fies rausgehauen und der hat sich sofort erschrocken und umgedreht.
Ja, natürlich weiß er, dass er sie demnächst nicht mehr anspricht. Aber passiert.
Ja, aber ich habe nur an uns gedacht. Das ist doch ganz klar.
Ach so. Ja, gesichert, ne? Falls sie untergeht, die Schokolade.
Ja, da muss man, also die Schokolade zuerst.
Herr Berger, 15:49 und insgesamt 22 Sekunden. Wir hören Musik.
Und ich möchte mit Ihnen gleich über Tierprodukte in Lebensmitteln reden, die dort versteckt wurden.
Ah, The National. Mit einem wunderschönen Cover von einer Band, die heißt The Philistines oder Philistines und der Song heißt 20 Miles to NH, was auch immer NH heißt, NH.
Ich persönlich als Mensch bin gerade dabei, mich ständig zu bewerben und traue mich nicht eigentlich mein wahrstes, tiefstes, geheimstes Hobby anzugeben. Das ist nämlich Schlafen und denke, ja, okay. Es gibt natürlich auch noch eine Spezialisierung in diesem Hobby, einschlafen, während der Fernseher läuft, mit Brille natürlich. Also die Brille, die ich habe, die bleibt dabei auf und gibt es zwei Probleme. Einmal, ich schaue gar nicht fern, sondern ich betreibe modernes Fernsehen, mache es über das Internet. Das ist natürlich kein Diebstahl, sondern nur, also es findet kein Download in dem eigentlichen Sinne statt, sondern nur ein Anschauen. Also schauen ist ja nicht klauen oder ist auch nicht kaufen. Also das ist ganz wichtig, das habe ich schon beim Schaufensterbummeln kennengelernt, wenn man so unterwegs ist mit seiner Begleitung, häufig weiblich, dann wir schauen nur und so schaue ich dann morgen auch morgens in den Spiegel. Erstens, die Brille ist nicht da, ich muss sie suchen, weil sie irgendwie abgeschwurbelt ist. Und das nächste Problem ist, die sitzt ja vollkommen schief. Und ich denke, davor könnte mich eigentlich auch ein Schild warnen. Ich müsste es am Bettpfosten anvisieren, also es müsste dort ein riesiges Verkehrsschild sein. Aber ich denke, das wurde einfach weg. Also das ist irgendwie, ich kenne das von der Orchidee oder Phalaenopsis, wie man so schön neudeutsch vielleicht sagen kann. So wird es ja von vielen Blumenhändlern behauptet. Also ich glaube, das Schild wurde einfach, also das wurde befallen. Das ist, also ich glaube, ich hatte schon mal ein Schild dorthin gestellt, das mich davor warnen sollte, dass ich doch bitte die Brille abnehmen soll, denn dafür ist doch ein Schild eigentlich da. Aber es ist nicht, was macht man, wenn man denn jetzt eine Schildlaus hat? Dann hilft eigentlich nur, also man erkennt sie sehr schwer. Also man sollte eigentlich schon dafür sorgen, dass sie nicht rankommt. Wenn sie jetzt da ist auf der alten Orchidee, dann wäre eine Emulsion aus Spülmittel und Wasser ganz gut, vielleicht Fit. Oder ein das, was man hat, und reibt es an. Wenn das nicht geht, hilft Teebaumöl. Und da kann man dann, wenn es weg ist, auch vor Freude natürlich mal schnell einen Baum schlagen und sich darüber freuen, dass man doch noch den alten Western sich anschauen konnte. Vielleicht in diesem Fall High Noon, 12 Uhr mittags. Und in diesem Western, glaube ich, das ist ganz typisch für Western, nicht nur die Kavallerie kommt oder der Colt, der ganz wichtig ist, sondern auch eine gewisse Rolle ist dort zu sehen, nämlich eine Fusselrolle, die sich so vom Anfang des Dorfes, Dorf in Anführungsstrichen, durch den ganzen Film hindurch rollt. Und ich rede hier natürlich vom Purzelbaum. Und ich frage mich, ob diese Fusselrollen eigentlich geschult wurden. Denn es muss doch auch dafür, also wie die das, also das ist ja eine einmalige Strömung und wie die Kamera diese Fahrt, ich denke, das sind interessierte Purzelbäume, diese Fusselrollen. Und deshalb wird es auch eine Purzelbaumschule dafür geben. Und meine Idee ist, damit ich auch am nächsten Morgen nicht meine Brille so muss, dass es eigentlich eine Art Schlauchsystem am Fahrrad geben müsste. So ein Fahrradschlauchsystem um die Brille herum, die dann automatisch das neue Schiefsein wieder begradigt. Also ein Nasenfahrradschlauch wäre so mein Vorschlag für viele Optiker, die sich noch langweilen und vielleicht dieser Sendung zuhören und nicht wissen, was sie morgen machen sollen. Denn morgen Vormittag gibt es sowieso leichten Regen, falls jemand morgen Vormittag baden gehen wollte. Und mittags gibt es Regenschauer, dann gibt es abends leichte Regenschauer. Und das alles morgens bei 17 Grad Celsius, am Tag 21 bis 23 Grad Celsius, am Montag. Und am Dienstag sieht es ein bisschen besser aus. Es gibt den ganzen Tag leichte Regenschauer und es wird endlich wieder kühler. 15 bis 18 Grad Celsius.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 5. August um insgesamt 16.03 Uhr und 28 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für journalistisches Halbwissen.
Das hört ihr mit Bundesberger Frank
und
Bundesberger Tim
auf
90,2.
Und im
Loro Stream.
Der Tanzsee mit Berger und Berger.
Beförderungen machen nicht immer zufriedener.
Wir reden über versteckte Tiere in unseren vegetarischen Lebensmitteln.
Und wir wollen über den geheimen Verhaltenskodex in Bus und Bahn reden.
Und wir lösen endlich das Rätsel der tiefen Elefantentöne.
Ja, Sleep Alone, Herr Berger. Heute Abend alleine schlafen gehen, ja. Und solange Tudor Cinema Club mit der neuen Single.
Und meinen vielen Milben.
Schönen Gruß. M83, Midnight City, 16.12 und insgesamt 11 Sekunden. Sie gehen auch arbeiten, Herr Berger.
In der Tat, das tue ich. Und ich glaube, es ist die schlimmste Seuche der Menschheit.
Und Sie freuen
noch
sich
vor allen anderen Krankheiten.
Sie freuen sich doch auf den Tag, an dem Sie befördert werden. In dem der Chef sagt,
raus,
Herr Berger,
ich will dich nie wieder sehen.
Ich habe das so, nicht nach draußen befördert, sondern die Karriere leider einen Schritt nach oben.
Das ist ja mehr Verantwortung und dasselbe Gehalt. Nee, darüber freue ich mich nicht.
Naja, da kriegen Sie bestimmt 50 Euro mehr
ja,
im Monat. Ja, brutto.
Und noch größere Geheimratsecken. Nee, also
kommt das von selbst, ja?
Nein, das kommt durch schwerwiegende zwischenmenschliche Vorfälle wie Beförderung und weniger Geld. Wissen Sie, dann steigt man ja eine gewisse Steuerstufe hoch und hat dann doch nichts gewonnen.
Ach, Herr Berger, Sie sind aber auch, also Sie sind mit dem immer zufrieden, was Sie haben, ja? Und wenn Sie nichts haben, dann reicht das erst recht.
Es ist, ja, ist ganz schlimm. Ich glaube, ich bin der Mensch, der schlechthin als Gewohnheitstier bezeichnet werden darf.
Herr Berger, dann schockt Sie das ja auch nicht, was ich jetzt sage. Beförderungen machen nichts zufriedener. Sie haben es ja schon immer gewusst.
Meine Strategie, immer schön sitzen bleiben, lieber in der Reihe.
Einmal dumm tun reicht fürs ganze Leben, ist Ihr Motto.
Nee. Das ist, glaube ich, ein Motto eines berühmten Schauspielers.
Ja?
Diesen Namen will ich jetzt nicht erwähnen, sonst wäre das vielleicht Werbung.
Viele Arbeitnehmer träumen von einer Beförderung. Sie verheißt mehr Geld, Macht, Wertschätzung. Doch diese Vorzüge sorgen offenbar nicht dauerhaft für Zufriedenheit und werden von Nachteilen glatt gebügelt.
Stellen Sie vor, Sie haben 8 Kinder, arbeiten wie ein Schuft.
Was, wie ein Schuft?
Also Sie schuften wie ein Arbeiter, Entschuldigung.
Ach so.
Und dann müssen Sie auch noch für Ihre Kindertagshilfe auch noch arbeiten. Und zum Schluss haben Sie genauso viel wie vorher.
Naja, denn Beförderungen bringen oft mehr Geld, mehr Macht und interessantere Aufgaben.
Das kann sein, aber häufig sind das auch organisatorische Arbeiten. Viele Menschen denken ja, sie wollen nur ihre Arbeit machen und sind zu 80% mit Bürokratie befasst und denken, das gehört gar nicht zu ihrer Arbeit. So bin ich zum Beispiel Jean-Claude und Christo begegnet.
Wen?
Christo und Jean-Claude.
Ach so.
Die Frau.
Jean-Claude.
Wie heißt sie denn richtig?
Na, Jean-Claude oder so, ne?
Ach so.
Oder so.
Also Jean, und die haben erzählt, hier in der
Kunstschule, Kunsthalle.
So Kunst. Ähnlich, wie heißt denn das Ding hier am Ulm Campus?
Dingens.
Auditorium.
Audimax.
Max, genau. Also da haben sie die Faxen gemacht und erzählt, dass 80% ihrer Arbeit tatsächlich nichts mit dem Aufstellen von irgendwelchen Bannern, also sie überbrücken den Colorado mit irgendwelchen...
Naja, die müssen die ganze Zeit rumtelefonieren und ja.
Und Genehmigungen einholen.
Ja, natürlich.
Und dort habe ich etwas getan und zwar eine Reliquie erschaffen.
Persönlich?
Ja, ich habe ja schon von dem heiligen Tim geredet, der arme heilige Tim, der so wie Hans im Glück.
Der mit dem Socken im Schuss,
der mit den Golfsocken.
Der mit dem Socken im, der mit dem Loch im
Der nicht Schuh. Sparen konnte, der nicht weiß, mit Geld umzugehen.
Ja, ja, ja.
Und da habe ich den Bein, ich habe ganz genau geguckt, wer welches Glas benutzt, habe das den, also nach der Veranstaltung habe ich die Gläser gemopst und habe auf das eine Glas Christo eingravieren lassen und auf das andere Jean-Claude.
Eingravieren lassen?
Ja, ich kann das nicht selber. Also richtig, ich habe Geld dafür bezahlt. In der Wismarschen Straße bei dem Graveur. Und ich habe gesagt, die Gläser nicht waschen. Und diese Reliquien gibt es immer noch. Ich habe sie verschenkt allerdings.
Oh.
Aber ich habe es mir nicht beglaubigen lassen. Also ich glaube, das ist. Aber wir kennen das bei dem katholischen Reliquienhandel, war das ja auch so, wenn man jetzt so ein Splitter vom Kreuz hatte.
Unterschrift wäre
Quatsch. Ich brauche eine höhere Instanz, die das nochmal irgendwie
absegnet.
Ja, so eine Art Kunstpapst, der mir das nochmal genehmigt.
Ja. Macht glücklich, ne? Erstmal, aber nicht auf Dauer, die Beförderung. Das haben australische Forscher David Johnston und Wing Chang Li in einer Studie herausgefunden. Sie analysierten die Beförderung von 1097 Vollzeitbeschäftigten in Australien. Dabei kam heraus, dass die Befragten zwar in den ersten 6 Monaten nach der Beförderung mit ihrem Job deutlich zufriedener waren. Nach 3 Jahren sank der Wert jedoch wieder auf das Niveau vor dem Aufstieg zurück. Aber trotzdem wollen sie nicht wieder eine Stufe runter.
Na, Australien, oder? Ganz deutlich längere Fahrzeiten. Sind sie im Outback und müssen nicht 2 Stunden fahren, sondern auf einmal 5 Stunden täglich bis zu ihrer Arbeitsstätte. Sie sind ja denn in der nächsthöher gelegenen Veranstaltungswiese, also sprich in dem Hochhaus.
Ja, einmal nach oben gekommen.
Und da geht man ja schon.
Ja, mehr Arbeitszeit, mehr Stress. Herr Berger, Sie wissen, warum Sie nicht die Karriereleiter nach oben springen wollen.
Und mehr Kaffee, der zwar ein bisschen besser schmeckt und angeblich Creme haben sollte. Das ist mir erst vor kurzem aufgefallen, als ich aus Klagenfurt gekommen bin, wir bei einer Tankstelle gehalten haben. Und dann fragte sie, mit Crema oder ohne? Ich sag, was ist denn Crema? Ja, Crema. Ja, aber was ist denn das? Ja, Crema. Nicht. Das ist ganz schlimm, wenn man das Wort, was man erklärt haben möchte, dass das mit demselben Wort erklärt wird. Crema ist Crema. Und so gab es einen schnellen, kurzen Schlagabtausch. Und er hat gesagt, behalten Sie Ihre Crema, ich möchte einen Kaffee. Und ich bin...
Was war Crema?
Crema ist
Milch.
Nein.
Na, Schlagsahne, Milchsahne-Dingens.
Gott, bin ich froh, Sie wissen es auch nicht.
Was ist denn Crema?
Crema ist eine Entwicklung, eine Erfindung der Kaffeeindustrie, die jetzt so komische Pads und dann diese kleinen Kapseln entwickelt hat.
Ja.
Und weil die das Zeug verkaufen wollen, sagen die, bei uns gibt es diese besondere Crema. Und Crema ist einfach nur ein Schaum, der entsteht, wenn die Kaffeemaschine
macht.
Genau, macht. Und oben bleibt dieser Schaum übrig.
Ja.
Das ist der Kaffeeschaum. Das ist nichts. Das ist eine Erfindung. Das soll ganz toll sein. Und damit haben ja die Italiener schon, die italienischen Kaffeeproduzenten, also die Kaffeemaschinenproduzenten, haben damit schon die Leute in das Café gelockt. Das soll ja so schön und so. Aber mein Gott, ich brauche keinen Schaum. Und ganz ehrlich, wenn ich mal einen Cappuccino bekomme, da reden wir jetzt von Milchschaum, den Milchschaum gebe ich weg. Also wer will dann sowas?
Herr Berger.
Und dann diese Unart löffeln.
Was machen Sie denn jetzt nach den nächsten beiden Titeln?
Mich erstmal fragen, sind Sie eigentlich der Typ, der den Milchschaum löffelt?
Ja, mit Messer und Gabel oder was?
Ja, natürlich, auf die ganz erzogene Art. Ich möchte mit Ihnen über versteckte Tiere reden, zum Beispiel in Kaffee oder in Brot oder in Chips oder im Saft. Und ich bin schon kurz davor, mit Ihnen darüber zu reden. Also zum Beispiel, wenn ich hohes Tee trinke.
Ja.
Also soll ich jetzt mit Ihnen darüber reden?
Nein.
Oder? Na gut, dann also rede ich mit Ihnen gleich über Ihren Saft.
Die Wombats mit Jump into the Fog. 16.26 Uhr und insgesamt 49 Sekunden.
Es gibt einen Verein, der kümmert sich um besseres Essen und wo es herkommt und was da drin ist. Und dieser Verein heißt Foodwatch, hat eine Kampagne entwickelt und
ist das wirklich ein Verein?
Sagen wir Organisation.
Oder ein Verband? Sie müssen ja ein bisschen spitzfindig sein.
Eine Gruppe.
Eine Gruppe.
Die sich Foodwatch nennt.
Ah ja.
Möglichst schwammig da jetzt. Und sie ist aber gar nicht so schwammig. Sie ergreift ganz plakativ Lebensmittel an. Beliebte Lebensmittel, die wir alle kennen, wie Funny Frisch oder ähnliches. Und sie meinen, Funny Frisch enthält zum Beispiel Wild oder Lab und Schwein.
Lab?
Lab, das ist etwas, was man aus dem Kuhmagen hat. Das ist eine spezielle.
Wo man den Labskaus draus macht.
Ja, unter anderem vielleicht auch. Und Lab ist auch im Quark enthalten. Das ist eine wichtige Zutat, um Quark herzustellen.
Ah ja.
Aber das ist natürlich. Also wer das nicht weiß, der hat noch nicht Quark gegessen. Hier geht es aber um ein Problem von Veganern. Ich habe das ja natürlich erst durcheinander gekriegt. Wissen Sie noch den Unterschied zwischen diesen Veganern, Vegetariern und Fruktariern?
Na, Veganer ist klar, der alles nichts, was ne, vom Tier kommt, also auch kein Ei und kein Käse. Und der was, der Fruktarier?
Ja, der Fruktarier.
Der isst wohl auch keine Früchte.
Doch,
der isst nur Früchte.
Der isst Früchte, die Pflanze freiwillig hergegeben hat. Wir haben schon vor 100 Jahren darüber geredet. Ja, die Möhre zum Beispiel dürfte der Fruktarier nicht essen, weil ja die Möhre an sich die Pflanze ist. Also, verstehen Sie, die würde dann ja eingehen. Bei der Kartoffel bin ich mir nicht so sicher. Da gibt es ja immer so, eine Kartoffel bleibt ja immer übrig. Die kann man ja in der Mitte durchschneiden.
Was ist denn der Fruktarier?
Der Fruktarier würde als Nahrung Nüsse zum Beispiel zu sich nehmen.
Weil die vom Baum gefallen sind. Freiwillig.
Der Apfel, genau, sowas in der Art.
Freiwillig,
ja. Die Tomatenpflanze denke ich auch. Aber
vielleicht hat der Baum auch gesagt, komm, jetzt ist Zeit für dich, dass wir uns trennen. Vielleicht war es ja auch gar nicht freiwillig und die Nuss ist tot traurig runtergefallen.
Die Nuss können wir nicht fragen, aber wir können Foodwatch fragen und es geht hier auch um das hohe C als Getränk. Da soll zum Beispiel Gelatine drin sein. Und so geht es also. Jetzt steht zum Beispiel in Kartoffelchips stecken laut Foodwatch Bestandteile von Schwein, Rind, Geflügel, Fisch oder Wild. Chips-Produzenten Funny Frisch Entschuldigung, jetzt sehe ich das ja erst, dass das hier ein Schreibfehler ist.
Ja.
Die haben ja gar keine A, die haben U statt ein A.
Ja, und wissen Sie warum? Weil es im Gegensatz zum Englischen auch mit A geschrieben wird. Ne? Jetzt wollten Sie mal ein bisschen oberschlau sein und dann?
Hier wird mir ein U für ein O.
A für ein U. Ja.
Ja.
Passiert.
Ja, so sieht's aus. Und Rittersport hat, obwohl sie Schokolade haben, die angeblich frei von Milch sein soll, gibt es einen Milchzuckeranteil von 0,3 bis 0,4 Gramm pro 100 Gramm Tafel. Das ist ja ein Skandal.
Wie viel Gramm?
0,3 bis 0,4 Gramm pro 100 Gramm Tafel.
Zucker.
Milchzucker. Milch, ja, Milchzuckeranteil.
Ja.
Und Rittersport wirbt aber damit. Das ist ja wohl skandalös, dass diese zwei Schokoladen, nämlich Zartbitter und Marzipanschokolade, frei sind. Aber wenn da 0,3 bis 0,4 Milligramm drin sind, dann
Milligramm kann, auch noch.
Dann kann das ja wohl. Nee, Entschuldigung, Gramm.
Oh. Na,
da, ich werde immer kleiner in der Aussage. Es gibt aber auch andere versteckte Tiere, die gar nicht Gehör finden bei dieser Foodwatch-Kampagne. So zum Beispiel, dass eine Kuh ja auch beim Grasen, also jetzt eine frei lebende Kuh von einem glücklichen Bauern, auch ab und zu mal eine Zecke oder einen anderen Käfer wegnascht.
Na, das passiert.
Ja, das, aber also da hat ja mein sozusagen mein, ist auch egal, das ist ja sowieso für den Veganer nicht so wichtig. Viel wichtiger ist zum Beispiel, dass bei der Brotherstellung mindestens ein kleines Insekt in meinem Brot drin ist.
Muss oder darf?
Kann.
Oder soll?
Nein, es ist, glaube ich, es gibt da jetzt
vielleicht
nicht
auch will?
Dieses Insekt, ja. Und noch etwas anderes, was viele gar nicht wissen, bei dieser Weizenernte sterben jährlich Tausende Rehkitze, kleine Vögel, die dort im Weizenfeld nisten. Und sein Rehkitz ist ja ein Wesen, das sich gerne auch versteckt. Wenn die Gefahr droht, haut es nicht ab. Also stellen Sie sich vor, wenn jetzt so eine riesige, tonnenschwere Häckslermaschine kommt durch das Weizenfeld.
Ja.
Und diese Häckslermaschine nicht mit einem Infrarotsensor ausgestattet ist.
Dann könnte das Rehkitz.
Das wird zerhackt.
Oh,
das ist zack. Indirekt, also wenn ich jetzt ein Brot esse, habe ich zu, ich weiß nicht, vielleicht einem Tausendstel ein Rehkitz mit getötet.
Oh, oh, oh.
Also eigentlich müsste ich mir die Sense selber nehmen, um dafür zu sorgen, dass kein Tier stirbt. Und wer weiß, vielleicht ist ja der Bauer auch, also wenn er jetzt die Tomaten bringt, aus Versehen gegen ein Wildschwein gerumst. Und hat das Wildschwein natürlich als erlegtes Material denn mitgenommen. Also man kann den Tiertod ja gar nicht vermeiden. Also der ist ja automatisch immer dabei, oder? Oder wie sehen Sie das, Herr Berger?
Ich kann es mir vorstellen. Ich suche gerade nach dem passenden Lied zu dem Hack gerade.
Zu welchem Hack?
Zu dem Rehhack.
Zu dem Rehkitzhack.
Rehhackel.
Ja, welches Lied könnte man da? Also mir fällt sofort Bambi ein.
Nein, mir fällt ein Deichkind mit Herz aus Hack.
Schöner könnte es gar nicht sein.
Ich finde es nur nicht.
Bei Foodwatch kann man übrigens einen Brief an Frau Aigner schreiben, wer viel Zeit hat. Es dauert nur 5 Minuten Lebenszeit und ihr schreiben, dass man damit nicht einverstanden ist.
Also es gibt, an was? An wen?
An Frau Aigner. Das ist die Ministerin, die dafür zuständig ist, dass Verbraucher und Landwirte glücklicher leben.
Mhm.
Also ist so eine Bundesministerin, glaube ich. Ja. Nun gut, ich könnte mit Ihnen jetzt gleich über die Elefanten reden, wenn Sie noch dieses.
Ich möchte mit Ihnen reden über darüber, dass die Bikini-Pflicht ja, beim Beachvolleyball aufgehoben wurde.
Wo, kurz vor Australien auf dem Atoll oder wo?
Nicht Bikini-Atoll, sondern Sie gucken ja auch Fernsehen mit Olympia und solche Sachen. Da gab es jetzt immer Beachvolleyball.
Ja.
Und da sind die in
das
Bikinis.
Hat mir keiner gesagt, das müssen Sie ja früher
dass
sagen.
Olympia dass
Olympia ist? Nein, dass es da sowas gibt wie Bikini Beach Volleyball. Das ist doch großartig. Mir geht doch Sport am Bikini vorbei und nun merke ich das auch. Also das ist aufgehoben, die Pflicht.
Ja, und darüber wollen wir reden nach das dem ist ja nächsten Song.
Ärgerlich, nun verpasse ich was, was ich vorher nie erlebt habe.
Ach, das gibt es ja bei YouTube, kann man noch frühere Jahre.
Ach, ja. Danke, bitte. Dass es YouTube gibt.
Herr Berger, spielen wir jetzt Musik mit, wie heißt das?
Kann ich nicht lesen. Hier steht Dillon. 13:35.
San Cisco mit, hier ist der Song Awkward. Nee, ja doch, Awkward heißt der Song. Ihr seid im Tanztee. 16:41 und insgesamt 30 Sekunden. Herr Berger. Beachvolleyball. Sie im Bikini am Strand. Ja, stellen Sie sich vor.
Also nein, also ich nur mit Sport-BH. Das ist für mich sehr wichtig, denn sonst leiert ja meine Brust aus.
Okay. Und das Prekäre oder das Pikante ist ja, das ist ja im, wie heißt das Ding, Rose?
Das meine Haare.
Horse Guard Parade heißt der Platz, wo die Beachvolleyballerinnen und Volleyballer spielen. Das ist da, wo die Queen immer ihre Hochzeit feiert. Da mit Hotte Hü und den Zinnsoldaten und so.
Wie oft heiratet die denn?
Ich muss sie nicht Hochzeit? Geburtstag feiert die.
Ich wollte gerade sagen, die muss doch monogam leben.
Nee, habe ich Hochzeit gesagt? Geburtstag feiert sie.
Ach so, ja, schön.
Ja.
Schön, dass sie das noch kann.
Ja, und da spielen jetzt im knapperen Outfit, wie es eigentlich knapper gar nicht geht, bei der Queen vor der Haustür. Ja, fast nackig rennen die da rum.
Naja, ich meine, im Sport ist man ja auch doch häufig sehr, also zum Beispiel im Turmspringen.
Ja.
Wenn da nur eine Badehose an ist.
Man ist ja jetzt aber nicht bei der Queen auf dem Hof.
Ja, aber das ist doch noch vor ihrem Hof. Ach so, das ist ja noch entfernt. Also ist das auch das Hoheitsgebiet der Queen? Also alles, was vor ihrem Hof stattfindet, ist quasi auch zu ihr gehörig.
Ja, aber das ist ja jetzt, wie gesagt, dieses Horse Guard Parade heißt der Platz.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das vorm Schloss ist. Ist es wohl nicht. Mhm. Ist es woanders. Wenn die Beach Girls Sarah Goller oder Laura Ludwig um den Einzug ins Halbfinale bei den Olympischen Spielen kämpfen, müssen sie nicht mehr zwangsläufig im Bikini über den Strand flitzen. Denn der Volleyballverband FIVB hat im Vorlauf auf London 2012 die Kleiderordnung verändert. Also schon vorher, aber die machen es trotzdem. Gucken Sie mal, Herr Berger, ja. Statt in den bei Fans und Fotografen beliebten engen Höschen und Top anzutreten, dürfen die Frauen in der Nachbarschaft zum königlichen Buckingham Palace auch mit mehr Stoff am Körper baggern und schmettern.
Und was war eigentlich mit den Männern? Gab es da auch Bikini-Zwang?
Ja, die haben ja Badehose an. So, wir wollen direkt vor dem Wohnzimmer der Queen bestimmt gegen jede Etikette im Bikini unser Bestes geben, hatte Goller aber schon vor dem ersten Spiel versprochen. Mit Rücksicht auf Teilnehmer und traditionell strengeren Ansichten bei der Kleiderwahl für Frauen gestattet die FIVB inzwischen aber auch Hosen bis 3 cm über dem Knie. Bei 15 Grad oder weniger sind auch Leggings erlaubt.
Für wen ist denn jetzt diese Kleiderordnung verändert worden? Also ich kann schon verstehen, dass die Queen nicht...
Die Queen muss...
Die wollte...
Auch nicht im Bikini.
Die wollte auch mitspielen.
Nein.
Und sie hat gesagt, ich spiele nur mit, wenn ich nicht im Bikini anziehen muss.
Nein. Na, die Sportlerin, ne?
Und oder Sportler. Sollte ihr Auge nicht verätzt werden mit schönen Menschen?
Zudem können die Athletinnen Halbarm-Oberteile tragen. Die müssen aber, wie alle Teile, eng anliegend sein, denn so schreibt der Verband in seinem Regelheft, Beachvolleyballer sind dazu verpflichtet, den Zuschauern, Medien und Partnern ein gesundes Bild zu präsentieren. Ein gesundes Bild. Also Sie jetzt, Herr Berger, im Schlapper-Outfit ist kein gesundes Bild.
Ach was, naja, wir spielen ja auch nicht Beachvolleyball.
Das auch nicht, nein.
Das
aber nur das Bild an sich jetzt.
Ne? Ach so, das ist die Vorstellung, ja. Meinen Sie. Aber Sie wären demzufolge ja auch nicht gesund.
Nee, natürlich nicht.
Nicht gesund anzusehen.
Weil?
Weil Sie ja auch ein Berger sind.
Ja, aber ich habe eng anliegende Sachen an.
Nun ja. Ja, das stimmt.
Ja, sehen Sie?
Aber wenn Sie einen Bikini tragen würden,
ja.
dann wäre das vielleicht wiederum...
Anstößig.
Vielleicht. Und dann gucken ja bei Ihnen vielleicht auch die Haare aus dem Bikini raus.
Sonne, Strand und, wenn möglich, das Meer seien Elemente, die zum Sport gehörten und denen man mit der Kleidung gerecht werden müsse und deswegen am besten möglichst kurz ist. Also, ne?
Ich habe mir immer die Frage gestellt, wo kann man den Schlüssel und das Portemonnaie aufbewahren? Und ich finde es gut, dass es jetzt so Möglichkeiten gibt, am Arm irgendwelche Sachen tragen zu dürfen. Da kann man ja den Schlüssel unterbringen. Das kennt man von Festivals, wenn man am Tanzen ist und man weiß nicht, wo mit dem Schlüssel. Oder man ist in beliebten Ausflugszielen und Ländern und dort wird einem gleich sofort an die Bauchschlüsseltasche gegriffen. Ne?
Ja.
Ist Ihnen vielleicht auch schon widerfahren oder noch nicht?
Nee. Nee, direkt in die Brieftasche, aber da war ich selber schuld.
Direkt.
Aber es war witzig. Ja, Herr Berger, wie geht's weiter bei Ihnen? Jetzt haben wir es auch schon 16:46. Ja.
Bei mir, ich würde eigentlich gleich sofort am liebsten mit Ihnen über dieses Elefantenrätsel reden wollen.
Warum Elefantenbrummen? Haben Sie am Anfang der Sendung schon verkündet.
Ja, und immer komme ich nicht dazu, weil mir die Bohnen wichtiger sind oder andere Sachen.
Ja, mir war das mit dem Bikini jetzt auch wichtiger als der geheime Verhaltenskodex in Bus und Bahn zum Beispiel. Aber den können wir dann nach dem Wetter machen. Machen Sie jetzt erstmal das Brummen der Elefanten, das finde ich spannender.
Ja, und wir können uns auch kurz spannend diesen Elefanten im Bikini-Kostüm vorstellen.
Ja.
Vor allen Dingen verheddert sich so ein Elefant ja ständig mit diesen Stoßzähnen da dran. Aber er wäre Beachvolleyball.
Beachvolleyball ist abgehakt, Herr Berger.
Ja, das ist doch nur eine zwanghafte, mühevolle, kleinstarbeitserfolglose Arbeit, eine Überleitung zu finden.
Ja, aber wir waren jetzt schon bei der direkte Weg von Beachvolleyball, also Frauen im knappen Bikini zu Elefanten
im knappen im Bikini.
Da müssen sie jetzt nicht wieder zu Frauen im Bikini zurückkommen. Das ist doch unlogisch.
Der Elefant brummt ja, wenn er diesen Bikini nicht anziehen kann, zum Beispiel.
Tank Tide im Gigamesh Remix von Group Love. Tja, Edward Sharp mit Home, und manchmal muss man etwas sagen, um zu sagen, dass man eigentlich jetzt nichts sagen will, weil nichts ist uns wichtiger ist in dieser Sendung, als eine Struktur zu haben. Um Punkt 0 Uhr 0 kommt ja immer das Wetter.
Und unsere Struktur beinhaltet auch etwas hinauszögern bis ins Unendliche. Das Rätsel der Elefanten wird warten.
In der kommenden Stunde.
Das Wetter.
Hören wir?
Was hören wir denn?
Das Wetter.
Ja. Herr Berge?
Und das Wetter hören wir und hören wir.
Aber wollen Sie lieber das richtige Wetter haben, ja?
Eigentlich hören wir das Wetter nicht, denn man hört die Blätter ja gar nicht fallen. Und da ist schon die Frage.
Wetter.
Jetzt geht's los.
Ob die Blätter, wenn sie fallen, wirklich zu hören sind. Man hört ja immer nur dieses Rauschen an der Ostsee und das Rauschen ist schon eine Vorankündigung des fallenden Blattes. Und das Ähnliche ist mir widerfahren unter der Dusche. Also wenn ich der Baum bin, hinterlasse ich im Duschraum schon ein paar Blätter. Das kann schon sein. Ich mache mir da aber keine Sorgen, denn es sind immer so ganz kleine kurze Haare. Sie können auch von meinen Augenbrauen stammen, würde Herr Berger jetzt sagen. Aber es ist schon zählenswert. Aber ich glaube, das ist normal. 150 Haare am Tag soll man ja verlieren. Ich hüte mich davor, jetzt eine Zählung zu veranlassen. Aber die Zählung wäre interessant, wenn man jetzt beispielsweise eine Margerite hat. Man kann sich ja mit dieser Margerite schön über den ganzen Sommer hinweg quälen. Sie liebt mich nicht und so weiter. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, wenn man weiß, dass die eigentliche Perle die Margarete ist. Die Margarete, die hier vor unserem Studio sitzt. Das ist nämlich der Platz, auf den ich hinweisen möchte. Irgendeine Königin oder so ähnlich soll diesen Platz. Historiker werden mich jetzt ausschimpfen und sagen, was, hat er keine Angst vor uns? Wie kann das sein, dass er so darüber denkt? Aber nun gut, ich erlaube mir das und ich bin sogar der Meinung, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Das heißt eigentlich, dass ich keine Platzangst habe, nicht vor der Margarete. Also diese Margaretenplatzangst habe ich überhaupt nicht, denn es ist ein weiter offener Platz, der gar kein Platz ist in Wahrheit. Denn es ist ja mehr so eine Art Kreuzung. Dieses Studio ist sozusagen angekreuzt. Also nicht im wahrsten christlichen Sinne, sondern also da behüte uns der Ventilator vor, der hier nur eine Attrappe ist und die Luft ziemlich ungleichmäßig, unregelmäßig, gar nicht verteilt, denn er ist außerhalb der Steckdose. Da steckt nämlich mein Laptop-Kabel drin. Und warum kann ich das alles so mir erlauben? Denn in mir sitzt sozusagen der Urlaub. In mir wohnt geradezu das, was ich in mir wohnen lasse. Nämlich, ich bin der wahre Urlaubbaum, der immer wieder was von sich gerne fallen lässt. Und deshalb bin ich auch derjenige, der sich erlaubt, dass Herr Berger mir gegenüber sitzende Individuum ist, ein Ventilatorhüter. Aber so viel dazu, um weiter nicht zu verwirren. Am Montag haben wir ein wundervolles Wetter von leichten Regenschauern, abgewechselt mit kräftigen Regenschauern und dann abends wieder einer leichten Bewölkung. Und das alles bei 17 bis 23 Grad. Und am Dienstag den ganzen Tag ab und zu leichte Regenschauer bei 15 bis 20 Grad Celsius.
Herr Berger, apropos Margeriten, kennen Sie den? Kommt ein Pferd in Blumenladen und fragt, haben Sie Margeriten?
Wetter.
Den kenne ich.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Um insgesamt 17.05 und 34 Sekunden am 5. August 2012, heute ist Sonntag, hier ist das Fachmagazin für journalistisches Halbwissen
und Schönheit und Gesundheit.
Mit Bundesberger Tim
und Bundesberger Frank.
Auf 90,2.
Und natürlich sehr beliebt im Internet unter loro.de, da kann man Stream einschalten.
Der Transsee mit Berger und Berger.
Letzte Stunde. Gibt's jetzt hier, was ist denn das heute hier? Ich sehe hier nicht.
Wir reden zum Beispiel über Elefanten und ihre Rätsel, wie sie brummen und vor sich hin tönen.
Was?
Wir reden über Elefanten.
Jetzt bin ich erstmal im Fahrwasser, Herr Berger. Jetzt kann ich mir vorstellen.
Folgen Sie meiner Spur.
Ja, ich kann mir jetzt auch die dicken Elefanten brummenderweise vorstellen. Ja, jetzt kann ich, jetzt komme ich mit. Und dicke und Buschmänner, anderer Lebensstil, gleicher Energieverbrauch, ist ein Thema bei mir.
Und wann können Fledermäuse fliegen besonders gut fangen?
Und endlich dann diesen geheimen Verhaltenskodex, da bin ich mal gespannt, in Bus und Bahn, den werden wir aufdecken. 17.09 und insgesamt 50 Sekunden. Ihr seid im Tanztee. Das ist ein Blockparty mit I Still Remember. Herr Berger, Sie als alter, erfahrener Bus- und Bahnnutzer können sich in folgendes Thema wahrscheinlich richtig hineinversetzen. Sie fahren Bahn?
Öfters. Sehr oft sogar, zum Beispiel sonntags.
Ja, ja, sonntags immer hierher und dann wieder zurück, ja.
Ja, aber Sonntag ist eine Ausnahmeregel. Wir kennen das im Straßenverkehr, der Lokführer fährt am Sonntag auch nicht wie am Montag.
Der eine trägt Kopfhörer und tut so, als würde er nichts mitbekommen. Der andere stapelt Gepäck auf dem Nebensitz. In Bus und Bahn lassen sich viele Strategien beobachten, mit denen Menschen ihre Ruhe sichern. Eine Wissenschaftlerin hat sie erforscht auf langen Fahrten quer durch die USA.
Ja, aber USA ist ja nicht Deutschland.
Gut, Herr Berger, aber was würden Sie denn anders machen, wenn Sie jetzt in den USA sind und Ihre Ruhe haben wollen, würden Sie sagen, oh, ich bin ja nicht in Deutschland, also muss ich mich völlig umstellen und anpassen. Was machen Sie?
Herrn Putin einen Brief schreiben und sagen, Deutschland ist keine Kolonie und kann selbst entscheiden, ob es in den Syrien Einsatz möchte oder in den Libanon oder in den Libyen oder in den Lissabon.
Ja, Herr Berger, wie kommen Sie denn da jetzt hin? Erstens hat Herr Putin ganz wenig mit den USA zu tun. Zweitens.
Nein, gar nicht.
Ach so.
Er hat schon wiederholt sich.
Ja, da? Was denn?
Dass Deutschland zu den USA gehört und nicht selbstständig denken könne.
Ach so. Ah.
Und allein, wenn er jetzt hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, von Rostock nach...
Von hier, also von Rostock nach New York, ne?
Fahren würde, mit der Bahn.
Mit der Bahn,
Dann würde das rein theoretisch sogar gehen, denn die Deutsche Bahn hat ja mehrere Tochterunternehmen, nicht nur in Großbritannien, sicherlich auch in den USA. Ist ja ein weltweit expandierendes... Unternehmen.
In jeder Zweierreihe sitzt eine Person allein. Manche blicken aus dem Fenster, jemand telefoniert leise, einige haben den Sitz neben sich mit Gepäck vollgestellt. Auf welchem Platz setzen sich Reisende, die in diesen Bus steigen? Sind noch Reihen komplett frei, ist die Antwort leicht. Sie vermeiden direkt, neben jedem jemanden Platz zu nehmen. Ja, also wenn irgendwas frei ist, ist klar, setzt man nicht sich direkt neben denen, da wo auch schon irgendwas...
Außer da sitzt eine schöne Flamme, dann kann man sich schon mal...
Nein, auch dann setzen Sie sich nicht direkt daneben. Herr Berger, so aufdringlich sind Sie nicht.
Herr Berger, Sie würden doch garantiert sagen, I'm so sorry.
Ja,
und dann würden
but here is also all is not so good as here, yes?
Yes, please, erwebel, bitte.
Was?
Ist egal, einfach ein bisschen nuscheln.
Ja,
das hilft denn schon.
Ja. Und dann würde sie sagen... Ich habe kein Wort verstanden und dann würden Sie sich natürlich
dann würde
direkt
ich sagen,
daneben setzen.
Oh, ich spreche auch Deutsch, wundervoll. Ich wollte fragen, ob ihr noch frei ist.
Ja. Sie vermeiden direkt neben jemanden Platz zu nehmen. Gibt es aber nur noch Einzelplätze, entspinnt sich ein Spiel, in dem feine, aber doch klare wahrnehmbare Signale ebenso eine Rolle spielen können wie dreiste Lügen. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Zum Beispiel hat der zukünftige Sitznachbar ein Tattoo.
Aha, mit einem Anker und einem Herz.
Ja, dann ist es wahrscheinlich ein freundlicher Hafenarbeiter.
Ja, denn bei Reisen per Bus und Bahn, gerade bei längeren Touren, versuchen Menschen, sich so viel Freiraum wie möglich zu verschaffen. Und falls sie doch eine unbekannte Person auf dem Nebensitz hinnehmen müssen, tun sie alles dafür, dass sich dort jemand setzt, der sie wenig stört und nicht bedrohlich wirkt. Da dürften sich Reisende in einem IC in Deutschland wenig von Busreisenden in den USA unterscheiden. Deren Verhalten Esther Kim von der Yale University in New Haven erforscht hat.
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es ganz schwer ist, die Beine nicht breit zu halten? Wenn Sie jetzt entspannt sitzen wollen.
Ja, je nachdem. Kommt drauf an, wie dick Sie sind, Herr Berger.
Ich bin normal.
Na, wenn die jetzt dick sind, denke ich mal, und aufrecht sitzen müssen, fällt Ihr Bauch ja zwischen die Beine so ein bisschen. Und dann kann man den, dann ist es klar.
Ich habe nicht so viel Bauch, wie, so. Wie Sie jetzt gedanklich projizieren wollen.
Wenn Sie sich weiter nach hinten lehnen können, fällt der Bauch ja nicht so dazwischen.
Nein, für mich, es geht um die Beinstellung, die ja ganz wichtig ist. Ja. Bei Einstellungsgesprächen zum Beispiel ist es doch, sollten die Füße parallel zueinander stehen. Das ist unglaublich wichtig. Da, wenn Sie jetzt bei der Queen arbeiten wollen, die achtet auch darauf. Und wenn Sie jetzt neben der Nachbarin sitzen, dann sind Sie immer in Veranlagung dazu. Sie wollen ja entspannt sitzen. Die Beine gehen so ein bisschen in eine typische bequeme V-Stellung.
Ja.
Und das ist eigentlich unangenehm, das immer wieder gerade, also jedenfalls so parallel nebeneinander zu stellen.
Ja, kommt drauf an, wie dominant Sie sind, Herr Berger. Da, zack.
Wie dominant?
Meinen Sie, machen Sie einfach die Beine breit und dann muss der neben Ihnen sitzt ja sehen, wie er klarkommt.
Aber Sie haben vorher von einer körperlichen...
Sie schätze ich so ein.
Ja, das ist richtig. Und Sie schätze ich so ein, dass bei Ihnen der Bauch dominant ist.
Ja, ja.
Und eine automatische Grätsche hervorrufen könnte.
Die Bauchgrätsche sozusagen.
die Beine beeinflusst. Das ist indirekte Einwirkung und ist ja eine angeborene Dominanz.
So, Frau Kim von der Universität hat eine klassische Feldstudie durchgeführt. Also binnen 2 Jahren hat sie viel Zeit in Überlandbussen verbracht. Die ist halt viel Bus gefahren sozusagen.
Oh Gott, die Ärmste.
Ist das vielleicht hat sie sich ja, ich muss jetzt viel Bus fahren, also mache ich das mal nebenbei oder hoffentlich ist sie extra Bus gefahren?
Hoffentlich hatte sie keinen Berliner Busfahrer.
Wieso?
Also ich habe bisher
unfreundlich.
Nur, man darf nicht jetzt pauschal
nicht, etwas nein, sagen, aber ein Berliner Busfahrer halt.
Auch so als Reisender wahrscheinlich nicht. Aber meine Erfahrungen waren bisher, Sie wissen schon, ungünstig und ich will nicht darauf, aber ich will das schon sagen, es ist schwer für mich da jetzt zu schweigen, das verstehen Sie.
So, und dann beschreibt sie jetzt, welchem informellen Regelwerk die Reisenden bei den Touren folgen. Und jetzt wird es spannend. Ja? Kim zählt die Tricks auf, mit denen Reisende arbeiten, damit der Platz neben ihnen frei bleibt. Sie fasst diese und andere Verhaltensweisen, immerhin handelt es sich um einen Fachartikel, ja, unter dem neu geprägten Begriff Non-Social Transient Behavior.
Ich habe schon ein paar Tipps. Der könnte zum Beispiel sagen, ich mach's uns mal richtig gemütlich.
Ja. Und dann?
Und dann holt er die Erdnüsse raus.
Ja, und krümelt auf dem Nachbartisch.
Ja, und raschelt und brutzelt.
Ja. So, jetzt geht's los. Vermeide Blickkontakt oder starre die neu zugestiegenen böse an. Also, ne, wenn man jemanden anguckt, wenn jetzt neuer einer, ne, dann hat man schon verloren.
Würde mir leicht fallen, wenn ich nicht lächle, gucke ich schon böse.
Ja, sie müssen halt böse gucken, wenn da einer neu in den
einfach
Bus einsteigt.
Nicht lächeln.
Und dann geht er weiter.
Und hilft auch eine Sonnenbrille.
Jetzt geht's weiter. Lehne dich gegen das Fenster und strecke deine Beine über den Nachbarsitz aus. Ja, neuer Trick. Lege eine große Reisetasche oder eine Jacke auf den Platz neben dir. Alternativ kann man auch mehrere Gegenstände stapeln. Setze dich auf den Gangplatz, drehe die Musik über Kopfhörer auf und tue so, als würdest du Leute nicht hören, die fragen, ob der Fensterplatz frei ist.
Der Herr Berger, das klingt für mich alles ganz stark nach einem Rentner.
Ja?
Ja, ich finde schon. Kopfhörer laut, das sind die versteckten Anglizismen hier. Wir reden hier von Hörgeräten.
So. Nächster Tipp müsste Ihnen ganz leicht gelingen. Gucke mit möglichst leerem Blick aus dem Fenster, damit du verrückt wirkst.
So einfach geht das?
Ja, das könnten Sie gut. Stell dich schlafend.
Jahrelang geübt.
Ja, stell dich schlafend, ist auch ein Tipp. Wenn das alles nicht funktioniert, lüge einfach, dass der Platz schon besetzt ist.
Ich finde, da fehlt eine ganz große Leistung an erster Stelle. Sei 3 Tage lang ungewaschen. Unrasiert, fettige
Kommt
Haare.
Kommt als nächstes. Bitte nicht müffeln.
Bitte habe 2-3 Käsescheiben unter deiner Achsel.
Ist der Bus zu voll, um noch allein zu sitzen, ändert sich die Zielsetzung. Nun geht es darum, wer sich neben wen setzt. Kim beschreibt, wie sie selbst auf einer Fahrt neben einem jüngeren, farbigen Mann Platz nahm, weil es keine freie Reihe mehr gab. Sie schlief sofort ein und wachte erst auf, als der Fahrer eine Pause zum Tanken einlegte und alle aussteigen müssten.
Heißt das, man kann neben Farbigen besser schlafen als neben Unfarbigen?
Nee, das hat damit nichts zu tun. Verstehe ich auch nicht, warum das jetzt erwähnt wurde. Also Soziologin Kim.
Ich kann immer schnell einschlafen. Sobald die Fahrt losgeht, 10 Minuten später bin ich weg.
Soziologin Kim kam mit dem Mann und seinem Mitreisenden, der eine Reihe dahinter gesessen hatte, ins Gespräch und er erklärte, dass er damit gerechnet hatte, dass sie sich neben ihn setzen würde. Er habe nämlich gewollt, dass sie sich setze und sei deshalb etwas mehr Richtung Fenster gerutscht. Ein kleines, aber deutliches Signal, dass der Sitz neben ihm frei war. Warum er wollte, dass sie sich setzte?
Weil sie eine Frau ist.
Ja, weil sie aussah, als sei sie normal. Also jemand, der auf der Fahrt nicht die ganze Zeit redet, nicht schlecht riecht und nicht irgendwie verrückt ist. Das heißt, jetzt klar, erstmal ist alles frei. Oh Gott, drängeln und so alles versuchen, dass sich keiner neben dich setzt. Und jetzt gilt's, jetzt den besten abfassen, den man haben kann jetzt noch, der reinkommt. Und dann schnell so tun, als wenn hier richtig frei ist und setzen Sie sich doch bitte. Das ist so das kleinste Übel aussuchen nach dem Motto. Sie sieht normal aus, redet nicht viel, denkt er sich, und sie riecht gut. Da hat er dann
100 Punkte. Ja. Aber er fährt mit dem Bus und deshalb hat er 100 Minuspunkte. Er kann sich leider kein Auto leisten. Also ist er zur unterste Randgesellschaft in diesem Kastensystem und wird niemals aufsteigen und ist einer der Menschen, die wahrscheinlich auch mit dem Wohnwagen durch die Gegend kurven.
Nee, aber das ist ja jetzt, ne? Die wichtigsten Entscheidungskriterien kann man gut zusammenfassen, sagt die Forscherin. Merkmale, die sonst eine Rolle spielen können, Geschlecht, Hautfarbe beispielsweise, seien nach unzähligen Studien im Bus dagegen unwichtig.
Ja, weil alle sowieso der gleichen Kaste in den USA angehören.
Vor allem im Bus.
Entweder sind das Reinigungskräfte oder Fabrikarbeiter, die mit dem Bus fahren. Und dann fahren sie in die Stadt rein oder wieder raus. So stelle ich mir das vor. Und das weiß ich nur, weil ich US-amerikanische Filme gesehen habe. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Damals gab es dieses Rangelsystem, wer neben wem sitzen darf. Und ich fühle mich auch wiederentdeckt durch eine Erinnerung von den Simpsons, da geht es ja auch darum, häufig fährt ja Otto, der bekiffte Busfahrer mit dem, also mein Busfahrer war damals nicht bekifft, aber es gab auch ein Gerangel bei, ich glaube Kiffen gab es damals zu DDR-Zeit noch nicht, aber heute ist das ja ganz anders, heute bezahlt das Land ein Taxi und holt die zwei Kinder, es werden ja zu wenig Kinder geboren angeblich, es holt die Kinder mit dem Taxi ab und früher, was musste man nicht alles tun, um zu DDR-Zeiten ein Taxi zu bekommen? Wissen Sie noch, was Sie getan haben, um zu DDR-Zeiten ein Taxi zu bekommen?
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was habe ich denn da gemacht? Angerufen ungefähr eine Stunde vorher, weil in der Stadt, wo ich lebte, gab es genau zwei Taxifahrer und einer davon hatte immer Urlaub.
Und der andere war Ihr Onkel?
Nee.
Ach so. Hm. Haben Sie das Taxi denn bekommen?
Ja.
Das ist toll.
Weil da sonst niemand angerufen hat.
Ich bin nur einmal Taxi gefahren. Also daran kann ich mich erinnern. Und ich musste mir das Taxi mit zwei Leuten teilen. Also so ein bisschen afrikanische Methode. Aber man musste trotzdem den vollen Fahrpreis bezahlen. Also ich weiß nicht, ob ich damals übers Ohr gehauen wurde oder war ich damals schon gutmütig. Aber die Taxen waren auch leicht gelb, das war schön. Und es war dieses russische Modell, dieses dicke, breite Auto, was total viel Benzin säuft.
Ein Volga.
Ja, oder war das ein Diesel? Naja,
egal. Ein Volga oder ein Diesel, ja. Das ist eine gute Frage, Herr Berge.
Den Verbrauch.
17.21 Uhr und insgesamt 57 Sekunden.
Und ich möchte mit Ihnen endlich über diese Ollen, ich kann es nicht mehr sehen.
Die brummenden Elefanten.
Ja, die
müssen weg jetzt.
Die summenden, brummenden
Elefants. Sailor Man, Everett and the Two Dragons. Boy mit Waitress, 17.30 Uhr und insgesamt 38 Sekunden, meine Damen und Herren. Es ist soweit, Trommelwirbel an dieser Stelle. Wir haben keinen Star und wir machen jetzt auch keins nach, kein Trommelwirbel, warum auch?
Manege frei.
Ja, jetzt kommt eine Riesennummer, die Elefanten kommen jetzt und sie brummen.
Und man hört es nicht, das ist der Knüller dieser ganzen Sache.
Nein.
Doch.
Doch. Haben sich jetzt mal wieder viel zu viel versprochen und dann löst es sich auf, wie so oft, in heiße Luft.
Oder in ein kleines Baiser.
Ja.
Rätsel der tiefen Elefantentöne ist endlich geklärt worden. Die Rüsseltiere erzeugen ihren brummenden Infraschall, diese Laute, mit ihrem Atem.
Aha.
Ja. Ja. Und zwar haben sie eine Elefantenkuh aus dem Berliner Zoo auseinandergenommen.
Ja.
Vorher ist sie aber eines natürlichen Todes getötet, gestorben und hat sich sozusagen freiwillig, sie hat vorher gesagt, ich stelle mich der Wissenschaft zur Verfügung.
Ach, hat sie in ihrem Gen, ihr Trans, wie heißt das Ding, Ausweis,
einen
Spendeausweis mitgehabt?
Ich denke schon, dass sie die ein oder andere Niere auch noch locker gemacht hat, aber sie ist sowieso an Alters her gestorben und ich glaube, da ist jetzt kein Spendenskandal zu erwarten, sondern einfach nur, also die Forscher haben durch sie hindurch Luft gepustet.
Herr Berger, irgendwie habe ich das Gefühl, Sie knarren.
Ich?
Hören Sie das? Ja? Wo kommt denn das Geräusch her, das Sie da gerade machen? Ist es Ihr Stuhl? Sind das Ihre Gelenke? Also ich habe die ganze Zeit ein Knarren auf dem Kopfhörer.
Das kommt von meinem Knackpo.
Und der ist auf dem, wie heißt das Ding, Stuhl?
Der ist trainiert und ich denke, ich werde auch demnächst ein Bikini-Unterteil anziehen.
Ja.
Denn dadurch kommt erst dieser wundervolle Po zur wahren Geltung.
So, wo kommt jetzt das Brummen her?
Das Brummen kommt durch die Luft, die durch den Elefanten durch. Ich lese einfach mal vor.
Was hat das mit Ihrem Po zu tun?
Sie reden doch von meinem Knarren.
Na, Sie reden von Luft, von Brummen und von Ihrem Po.
Ich glaube, Sie haben zu viel Knarre in sich.
Nein, Sie reden, also hören Sie sich selbst reden manchmal?
Nur Sie und ich kann das auch bedauern.
Okay, dann fahren Sie doch mal fort.
Also, die Forscher haben das aufgeklärt.
Ja.
Und das sind die tiefsten Töne, die überhaupt im Tierreich produziert werden.
Mhm. Und außer es gibt noch ein Tier, das das auch kann. Das ist der Brummbär. Der kann auch ganz tief brummen.
Ja,
ja.
Ich glaube, bei Ihnen steppt der Bär im Kopf. Sie sind für uns Menschen größtenteils nicht hörbar, diese tiefen Töne. Elefanten aber kommunizieren mit diesem Infraschallbrummen über mehrere Kilometer hinweg. Damit warnen sie sich beispielsweise vor Menschen.
Ach so.
Bisher war nicht klar, ob die genauen...
Und die Menschen sollen das ja nicht hören, das ist schlau.
Ja. Bisher war nicht klar, ob die grauen Riesen diese Töne durch aktive Bewegung ihrer Stimmbänder produzieren, ähnlich die Katzen ihr Schnurren, oder ob sie wie der Mensch die Stimmbänder nur durch...
Wie macht die Katze das? Das erwähnen Sie so nebenbei. Ich denke, dass das die Zuhörer viel mehr interessiert als das Brummen beim Elefanten.
Ja, der Elefant ist halt die Katze der Savanne.
Ach so.
Also, ja. Bisher war nicht klar, ob die grauen Riesen...
Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie... der Elefant bei mir zu Hause aufs Regal hüpft.
Und mit Ihnen im Bett kuscheln will.
Ja, und alles platt macht.
Ich glaube, Ihre Katze ist vielleicht auch ein bisschen arrogant.
Wie die will
gar
jetzt?
Nicht kuscheln, oder?
Nein, die ist arrogant. Wie war das jetzt? Die Katze macht das mit ihren Stimmbändern. Womit denn sonst?
Ja.
Aha. Und wie macht sie das? Steht da nicht.
Das steht da nicht. Es geht hier nicht um die Katze. Es geht hier um den Elefant, den grauen Elefanten. Und
den grauen.
Ja.
Oder
ob sie, wie der Mensch, die Stimmbänder nur durch ihren Atem in Schwingungen versetzen kann. Ja. Hier steht nicht, wie die Elefantenkuh heißt, die da vor sich hingestorben ist. Hier steht aber, dass es aktive Bewegungen nicht nötig sind, wie beim Katzenschnurren. So Christian Herbst von der Uni aus Wien und seine Kollegen.
Ach, die atmen einfach.
Ja, und diese Tonhöhen, die Elefanten erzeugen können, das ist wirklich interessant. Die gehen von extrem hohen Tönen von über 100.000 Hertz. Das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen.
Nee.
Das sind Laute, die Fledermäuse produzieren.
Ja.
Oder bis zum tiefen unter 20 Hertz liegenden Brummen.
Ja, weil ihnen sowas wie ein Herz abhanden gekommen ist.
Ja. Und dann haben sie also Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Habe ich ihm ja gesagt?
Mir ist doch
kein Herz kaputt.
Nein, das haben sie einfach so nebenbei.
Ich habe ein Herz für Elefanten. Na gut. Diese Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigten, dass die Stimmbänder im Elefantenkehlkopf mit einer Frequenz von durchschnittlich 16,4 Hertz vibrierten. Und das nur, weil sie mal kurz die Luft durchgepustet haben. Herr Herbst meint.
Unglaublich.
Herr Herbst sagt, dass sie klar belegen können, dass ein aktives Bewegen wie beim Schnurren für die Infraschalllaute nicht nötig ist. Zwar könne man nicht ausschließen, dass der Elefant zusätzlich die Fähigkeit zum Schnurren besitze, aber die Studie zeige, dass die tiefen Töne alleine durch passive, durch den Atem hervorgerufene Schwingungen der Stimmbänder entstehen können. Haben Sie gehört, dass ein Elefant eventuell schnurren kann?
Ja, wie ein Kätzchen, haben Sie doch gesagt.
Das kann Herr Herbst nicht ausschließen.
Kann er nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Herr Berger, gleich reden wir nochmal darüber, dass Menschen aus Industrienationen und Buschmänner aus dem tiefsten Busch, ja, obwohl sie anderen Lebensstil haben, den gleichen Energieverbrauch haben.
Dann rede ich jetzt noch über etwas sehr Wichtiges, was anschließend zum Brummen dazugehört.
Ja.
Nur so als Info.
Na?
Wann glauben Sie, kann eine Fledermaus eine Fliege besonders gut fangen?
Nachts.
Ja, aber es gibt ein bestimmtes, also wann nachts? Also was muss die Fliege tun damit?
Sitzen und schlafen.
Ich erkläre es Ihnen gleich nochmal.
Da sind wir wieder zurück, 17:40 und insgesamt 5 Sekunden, das war Blinded by the Moonlight von The Amplifier oder so heißt das.
Und ich habe eine Frage gestellt, auf die ich noch eine Antwort von Ihnen hören möchte. Was denken Sie denn, warum haben deutsche Forscher 4 Jahre lang ein Stallgebäude beobachtet? Und
ich weiß es, das weiß ich.
Was?
Sie wollten einfach nur wissen, wann und wie kann die Fledermaus die gemeine Stubenfliege am besten fangen und wann, wenn die Stubenfliege auf dem Rücken liegt, sich im Bauch krault und
und dabei Sex hat mit einer anderen Stubenfliege. Aha. Und dieses Sex haben, dieses Kopulieren, erzeugt ein besonderes Brummen und Summen, das so schön vibriert.
Wo der Elefant denkt, er wird gewarnt und sofort durch diese Wanne heizt, wie blöde.
Fliegt die Fledermaus wie irre dahin und sagt, ich nasch gleich 2 Fliegen auf
mit einer Klappe?
Ja.
Unglaublich. Die Fledermaus auch eine große Klappe sozusagen, weil sie ja gleich 2. Aber da ist auch dann gleich wieder der Übergang vom Elefanten zur Mücke sozusagen, ja?
Ein fließender ist das. Und in dieser Beobachtungszeit von 4 Jahren sind 26% der korpulierenden Fliegen von Fledermäusen angegriffen worden und gut die Hälfte dieser Angriffe verlief erfolgreich.
Da sollte man ja jetzt immer wieder dran denken, dass es ja auch kein schlechter Tod ist jetzt für die Fliege.
Viele Männer träumen davon, von diesem herrlichen Fliegentod.
Zusammen mit der Partnerfliege.
Und hopsen.
Über den Jordan hopsen. Herr Berger, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind ein Jäger und Sammler. Ja?
Das kann ich mir bei Ihnen eher gut vorstellen. Können Sie die Frage nochmal neu wiederholen?
Herr Berger, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind ein Jäger und Sammler.
Haben Sie jetzt mit sich selbst geredet, dann nehme ich diese Vorstellung an.
Ach, weil ich Herr Berger gesagt habe. Herr Berger, ja. Sie ne, und der Säbelzahntiger. Das ist ja etwas, was man zu Hause, wenn man vorm, wie heißt das Ding, Radio sitzt, ja, sofort vermutet, dass Herr Berger eigentlich eher so der, also ne, Sie.
Aber das liegt nicht, der Säbelzahntiger liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich. Ich bin ja bei einem kleinen Niedriglohnsektor geblieben muss einfach nur das Feuer hüten. Der Säbelzahntiger, das macht der Chef.
Das, ach so, das dann bin ich der
mich,
Säbel,
okay, das stresst mich ja überhaupt
dann nicht. Spielen Sie jetzt den reichen, dicken Industrienationsvertreter und ich bin der
Politiker,
der Mann aus dem Amazonas, der mit dem Speer in der Hand den Schmetterling jagt.
Schöne Vorstellung.
Ja?
Ist an Ihrem Speer so ein kleines Netz befestigt, sonst sehe ich da keine große Trefferquote.
Ja, natürlich. Ein großes Netz. Nee, es geht jetzt darum, wir beide, ja,
sind
verbrauchen tagsüber nicht unterschiedlich viel Energie. Also es ist nicht so, das haben Forscher herausgefunden. Ja?
Wir reden von Schmetterlingen.
Nee, wir reden nicht von Schmetterlingen.
Ich verbrauche 2 Schmetterlinge pro Woche.
Ja, wir reden von dem dicken Industriemenschen und dem schlanken, hageren Jäger aus dem Urwald.
Der nur einen Schmetterling im Monat verbraucht.
Nein, beide brauchen die gleiche Anzahl von Energie. Ich weiß nicht, ob Sie mir nicht zuhören möchten. Jetzt haben Sie wieder wahrscheinlich einen Pfad betreten, in dem ein leuchtender Schmetterling Ihnen vorausfliegt.
Sie haben doch Flugzeuge im Bauch. Und links und rechts
können keine Gedanken gefasst werden. Was will ich jetzt mit Ihnen bereden?
Weil Sie möchten über Ihre neue Schmetterlingssammlung reden, denke ich.
Gut, alles klar.
Früher hat man noch gesagt, kommen Sie mit auf den Cover rauf. Aber jetzt heißt es wohl Schmetterlings. Naja.
Ja, genau. Ja, die Ergebnisse von diesem Wissenschaftlern stellen alles auf den Kopf. Ne? Die Annahme, dass unsere jagenden Vorfahren mehr Energie verbrauchten als die moderne Bevölkerung. Und das ficht die Sichtweise an, dass Fettlebigkeit in westlichen Ländern durch geringeren Energieverbrauch verursacht wird. Das ist nämlich nicht wahr. Ne? Man kann ja denken und sagen, okay, früher musste dem Säbelzahntiger, der lag jetzt nicht bei Aldi in der Friertruhe, ne? Sondern den musste man sich selbst fangen. Also und deswegen denkt man, okay, die haben viel mehr Energie verbraucht. Nein, es ist gar nicht so.
Also die,
wir verbrauchen die, sie, auch indem sie da sitzen und denken, verbrauchen so viel Energie wie jemand, der sich gerade einen Lachs fängt am Nordpol. Ich mit denk, eigenen Händen.
Der Jäger und Sammler.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Der Jäger und Sammler, der den Säbeltanz-Tiger erlegen wollte.
Säbeltanz-Tiger?
Ja, der den denn.
Die Säbeltanz-Ziege, meinen Sie?
Mit einem Foxtrott erlegen wollte.
Ja.
Na, die Ziege braucht man wahrscheinlich, um den Säbeltanz-Tiger zu bekommen. Also, wenn Sie jetzt so ein bisschen Dixie tanzen, dann denke ich, ist das auch eine gute Animation.
Also, ne, es zeichnet sich vielmehr ab, dass der tägliche Energiebedarf innerhalb der menschlichen Population relativ konstant ist, egal welcher Lebensstil. Damit unterstützen die Forscher die These, dass der Anstieg an Dicken in der Bevölkerung vor allem daran liegt, dass immer mehr Essen konsumiert wird. Also das ist der Grund. Also nicht zu wenig. Aber Bewegung ist trotzdem wichtig, sagen sie. Ja, das sei besonders wichtig, um lange gesund zu leben. Ja, ich glaube, jetzt wird es uninteressant.
Ja.
Ja.
Wer will schon gesund leben? Lieber schön leben. Lieber schön, zum Beispiel, Foodwatch berichtet darüber, meine Chips können auch, das haben wir heute gelernt, meine Chips sind nicht frei von tierischen Mitteln und meine Zartbitterschokolade von irgendeiner, wie heißt sie, von Rittersport, da sind wir wieder beim Sport, kann 0,4 Gramm Milch Zucker enthalten auf 100 Gramm Schokolade. Das interessiert nur die Veganer.
Ja. Ja, wir haben dann noch gelernt, dass ja, die Verhaltenskodexe, die so in Bus und Bahn existieren, wenn man will, dass sich niemand neben einen sitzt und manchmal will man das trotzdem, deshalb konnte man hier lernen, ja, jetzt ist es spät.
Ne? Ja, Elefanten erzeugen die tiefen Töne mithilfe ihres Atems.
Was ich vergessen habe, ach doch, hatten wir noch, bei Schiffsunglücken haben Männer eine höhere Überlebenschance, weil meistens sie sich nicht so eher rührig verhalten in echt wie in so Filmen, ne? Wo man es denken könnte, dass das so passiert.
Sex macht Fliegen zur leichten Beute für Fledermäuse.
Dann hatten wir noch gelernt, dass eine Beförderung nur ungefähr die ersten 6 Monate glücklich macht. Und hält dann vielleicht so ein bisschen an. Und nach 3 Jahren ist alles so langweilig, dass man schon wieder mehr will, weil man gierig ist.
Einheimische Bohnen sind bedroht von 2 Bakterien, Pseudomonas syrnagal und dem Bakterium Curtobacterium flaccum faciens. Und es könnte sich eventuell auf gar nichts auswirken, aber diese Bohne ist bedroht, die allgemeine Bohne hier in Deutschland und Thüringen.
Tja, dann habe ich jetzt nichts mehr hier. Ich finde nichts mehr. Ich wusste das alles, was Sie hier noch, was wir noch hatten.
Dann war es nicht wichtig oder gelogen.
Ja, gut. Herr Berger, im Anschluss geht's weiter mit?
Der Literatursendung.
Ja, dann nach der Plattenfroster, die Sendung der Stubnitz.
Und dann, glaube ich, die Metallallianz.
Wie jede Woche schließen dann die Phlegma-Expressionisten die Woche zu, ja, mit dem Schlüssel?
Eigentlich ab.
Ab Schlüssel, ja?
Wenn man alles, Sie wissen ja, was nicht fest und lose ist.
Ist ab.
So gesehen. Ich freue mich wieder ab 15 Uhr nächsten Sonntag.
Ja, ja.
Sind wir wieder da für uns und für und die Hörer.
Für 3 Stunden.
Schön.
Belanglos wie immer.
Und unterhaltsam.